Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Die Predigt ist heute Hebräer 2, die Verse 14 bis 18. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde, in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Oft lassen wir uns nur von jemandem helfen, der etwas Ähnliches erlebt hat wie wir. Manchmal kann uns nur jemand helfen, der etwas Ähnliches erlebt hat wie wir. Als ich ein Teenager war, da war ich ein Teenager. Und mein Vater, der war keiner. Ja, und das ist ziemlich schockierend, wenn man drüber nachdenkt. Wie das dann eben nämlich so ist, hatte ich als Teenager halt Probleme mit mir selber, mit meinen Aufgaben, mit Leuten um mich herum, was auch immer. Und mir war auch oft ziemlich klar, das Problem liegt bei mir. Mein Vater hat diese Probleme nicht. Das war mir auch ziemlich klar. Gut, in meinen Augen hatte mein Vater sowieso quasi kaum Probleme und Schwächen, aber das führte jetzt zu dieser bizarren Situation, dass mein Vater verzweifelt versuchte, mir in meinem Problem zu helfen. Er wollte mir irgendwie beistehen, er wollte mir Rat geben, er wollte mich unterstützen. Aber ich fühlte mich grundsätzlich in meinem Problem nicht verstanden. In meinen Augen war mein Vater ein Paragon des Problemlösens, der Selbstoptimierung, ein Ideal, dem ich gar nicht versuchen wollte, gerecht zu werden. Und tatsächlich, der Rat meines Vaters, wenn ich mit irgendetwas scheiterte, war dann oft: Mach's doch einfach anders. Rückblickend hatte er recht. Aber ich war so sehr in meiner Perspektive gefangen, dass ich gar nicht in der Lage war, seine Hilfe anzunehmen. In meinem Kopf saß ein Gedanke fest. Er versteht mich nicht. Er versteht mich nicht. Sein Problem war, dass er viel zu sehr diese eine Lösung vor Augen hatte, dass er meine Situation so richtig einschätzen konnte und sehen konnte, was jetzt das Nächste war, was ich brauchte, um zu dieser Lösung zu kommen. Zugegeben, ich war auch nicht besonders mitteilsam mit meiner Situation. Ich glaube aber, es handelt sich hier um ein allgemeines menschliches Problem. Ja, wir alle finden uns in vielen Beziehungen immer wieder als Vater oder als Sohn wieder. Ja? Besonders gravierend ist dieser Effekt, wenn es um Versuchung geht. Und Sünde. Wir neigen dazu, unsere Anfechtung für uns zu behalten, uns alleine zu fühlen, darin gefangen zu sein. Ja, die anderen, die sind zu gut für unser Problem. Es ist mein Problem, ich will die nicht belasten und die könnten es auch nicht verstehen. Scham, Verunsicherung halten uns zurück. Und dann kommt es immer wieder zu einer dieser Gesprächsrunden, wo jemand doch zugibt, dieses Problem zu haben. Und auf einmal stellen alle anderen auch fest, dass sie auch das Problem haben. Und auf einmal ist man in der Gemeinschaft von Leuten, die einander verstehen und die sich in ihrem Problem unterstützen können. Immer wieder ein befreiender und stärkender Moment. Vielleicht habt ihr das mal erlebt. Ein Thema zum Beispiel, wo dieser Effekt immer wieder auftaucht, merke ich, ist bei jungen Männern sexuelle Anfechtung. Was wir lernen ist, wenn wir Rat und Hilfe bekommen wollen, dann brauchen wir jemanden, der uns versteht, darum barmherzig mit uns ist. Wir brauchen jemanden, der uns versteht und darum weiß, wie er uns helfen kann. Und um genau so einen Mann soll es heute gehen. Ja, es geht um Jesus. Jesus ist dieser Mann. Unser Text beantwortet dafür eine grundlegende Frage. Warum musste Jesus Mensch werden? Warum war es für die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch notwendig, dass Jesus Mensch wird? Hätte Gott nicht auch einfach das Problem irgendwie durch einen Beschluss oder eine andere Methode ändern können? So den Menschen retten, halt, ich vergebe dir, fertig. Ich meine, Gott ist ja schließlich Gott. Genau. Aber eben weil Gott Gott ist, kann eine Lösung nicht einfach irgendwie aussehen. Gott ist treu und Gott ist gerecht. Darum muss eine Lösung so aussehen, dass Gott seinem Wesen treu bleibt, gerecht ist und so rettet. Darum musste Jesus Mensch werden. Und unser Predigttext zeigt das anhand von drei Dingen. Und diese drei sind auch unsere Predigtpunkte. Jesus musste Mensch werden. Erstens, um uns vom Tod zu befreien. Das sehen wir in den Versen 14 bis 16. Zweitens, um uns vor Gott zu retten. Das sehen wir in dem Vers 17. Und drittens, um uns in der Versuchung zu helfen. Vers 18. Erstens, um uns vom Tod zu befreien. Jesus musste Mensch werden, um uns vom Tod zu befreien. Schauen wir uns dazu die Verse 14 bis 15 an. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ja, also Fleisch und Blut, sie sind sterblich, sie sind physische Menschen, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Der Tod. Ich nehme an, die meisten Menschen würden mir zustimmen, dass der Tod ein Problem ist. Der Hebräerbrief nennt uns zwei Ebenen dieses Problems. Erstens, die Macht des Teufels. Der Tod ist die Macht des Teufels. Und zweitens, die Todesfurcht. Jeder hat Todesfurcht. Vielleicht bemerken wir sie unterschiedlich. Sie ist unterschiedlich stark in unterschiedlichen Momenten. Aber sie ist da. Als wir diesen Sommer mit der Jugend in der Slowakei waren, sind wir durch das sogenannte slowakische Paradies gewandert. Eine kleine Bergkette, könnte man sagen, die mit ganz vielen kleinen Schluchten und Wasserfällen durchzogen ist. Und das bedeutet, wenn man dann dort wandern geht, wandert man in diesen Schluchten am Lang des Bachlaufes und klettert dann teilweise die Wasserfälle hoch, umgeben von idyllischen Felsformationen, naturbelassene Wälder, sprudelnde Wasserfälle und verwachsene Klippen. Ein wirklich atemberaubendes, tolles Erlebnis. Jetzt kommt aber das Verblüffende. Wir mussten verblüffenderweise feststellen, dass ein großer Teil der Jugendlichen unserer Gruppe Schwierigkeiten hatte, dieses Erlebnis auf diese Weise zu genießen. Und das nur, weil der einzige Weg vorwärts regelmäßig über Leitern entlang dieser Schlucht und an den Wasserfällen führte. Ja, gut, die Leitern, die waren, sagen wir, teilweise etwas rostig, vielleicht auch ein bisschen klapprig. Vielleicht machten sie auch so ein bisschen so die Form eines S oder vielleicht auch ein C. Und manchmal, also gut, sie sagen, die waren maximal 20 Meter lang. Also so schlimm, maximal. Ich meine, wovor hatten die Angst? Etwa dem Tod? Keine Sorge, die Wanderungen waren genügend sicher. Aber die Wirkung in dieser Situation, ja, dieser Moment, wenn man ganz oben an dem Wasserfall, an der Klippe, auf dieser Sprosse der Leiter steht und runterguckt und weiß, ein Schritt daneben, ein falscher Griff, eine unsichere Sprosse, die dann doch nicht geprüft wurde. Und es ist vorbei. In meinem Kopf spielen sich dann in diesem Moment auch alle möglichen Szenarios ab. Was ist, wenn der vor mir auf einmal nicht mehr sich halten kann und uns alle in den Tod reißt? Reicht denn wirklich, dass ich daneben trete? Schwächeanfall. Ich hänge an dieser Klippe und mir wird klar, mein Leben ist sehr fragil. Es ist nur eine dünne Stahlsprosse davon entfernt, vorbei zu sein. Wie wäre das, wenn mein Leben plötzlich vorbei wäre? Was hätte ich noch im Leben? Was möchte ich noch, was hatte ich noch vor im Leben? Was möchte ich nicht verlieren? Ich nenne das den Klippenmoment. Der kurze Augenblick, in dem das Adrenalin in den Kopf rauscht und mir eines klar wird: Ich möchte nicht sterben. Der Klippenmoment zeigt uns unsere Todesfurcht. Und ich glaube, jeder kennt diesen Klippenmoment. Jetzt wird es aber spannend. Wie reagieren wir auf diese Klippe, auf den Moment? In der Slowakei an der Leiter gab es im Grunde zwei Möglichkeiten. Die eine ist Ablenkung. Ja, vielleicht schaue ich auf die wunderschöne Landschaft und fange an, mich abzulenken und genießen, wie herrlich und schön das alles ist. Vielleicht ist es der Adrenalinkick. Ja? Vielleicht ist es genau das, was mich dann so, wow, ich fühle mich jetzt so lebendig und jetzt kann ich umso mehr klettern. Oder vielleicht ist es einfach nur die Freude in der Situation. Die andere ist Sicherheiten schaffen. Ja, entweder, indem man sich auf seine eigenen Fähigkeiten verlässt. Ja, man redet sich ein, guck mal, ich kann mich gut festhalten und ich habe zwei Hände, also wenn der eine abrutscht, habe ich immer noch den anderen, da kann nichts passieren. Vielleicht auch sich ausredet, dass überhaupt etwas passieren kann, weil was soll schon passieren auf so einer Leiter? Ist ja nur eine Leiter. Oder indem man mit einem großen Sicherheitsabstand zur Leiter selber bleibt. Und nicht mit auf die Wanderung kommt. Und unten bleibt. Oder indem man einfach auf der Leiter stehen bleibt und sich jetzt nicht mehr bewegt. Dann kann nichts passieren. Im normalen Menschen bleiben uns genau diese zwei Möglichkeiten. Im normalen Leben genau diese zwei Möglichkeiten. Ablenkung ist die verbreitetste. Meistens denken wir nicht an den Tod. Wer von euch ist der Todesfurcht nahe? Ja? Es wäre auch ziemlich deprimierend, wenn wir die ganze Zeit an den Tod denken würden. Oder wenn jeder Mensch die ganze Zeit an den Tod denken würde. Wenn ich mich mit Kollegen und Klassenkameraden unterhalte und über den Glauben rede, dann ist mir dieses eine bewusst geworden. Die meisten haben noch nie über den Tod nachgedacht. Und wenn dann jemand Bekanntes oder Verwandtes stirbt, dann schirmen die das von sich ab. Ja, der ist gestorben, auch wie schlimm. Aber was hat das mit ihm zu tun? Nichts, er lebt ja noch. Wenn einer drüber nachgedacht hat, dann war sein Schluss in der Regel, dieses Leben so lebenswert wie möglich zu gestalten. Ja? Damit es sich auch lohnt, wenn ich dann sterbe. Ich mache das Beste aus dem Moment. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir alle tot. Also genieße dein Leben. Sei du selber. Wir lenken uns ab. Manche Menschen schaffen Sicherheiten. Zum Beispiel, ich habe mein Leben nicht verschwendet. Ich bin mir selber treu geblieben. Ich bereue nichts. Es geht so ein bisschen in dieselbe Richtung. Ja? Dann scheint der Tod nicht so schlimm. Der Tod ist dann eher der krönende Abschluss zu einem wunderbaren Leben. Ich nehme an, dass das tiefe und blinde Vertrauen in die empirische Wissenschaft heutzutage genau das ist. Eine Sicherheit. Wenn es keinen Gott gibt, keinen Himmel und keine Hölle, dann ist der Tod zumindest wirklich das Ende. Ablenkung und Sicherheiten, so verdecken Menschen ihre Todesfurcht. Falsche Sicherheiten, muss man sagen. Denn wenn zum Beispiel der Tod wirklich das Ende ist, dann wäre das Leben trotzdem vorbei. Ich weiß, es klingt jetzt ziemlich offensichtlich, aber das würde bedeuten, dass das Leben hier sinnlos ist. Wozu wäre all unser Mühen? Wozu wäre unser Kämpfen, unsere Freude, wenn am Ende einfach nichts bleibt? Als Christen glauben wir natürlich an ein ewiges Leben. Ja, wir haben einen Blick auf die Ewigkeit. Wir wissen, dass etwas bleibt. Aber heißt das, dass uns diese Fragen nicht betreffen? Was bleibt von deinem Leben? Von all deinem Abmühen? Von allem, was dir so wichtig ist? Was davon bleibt nach dem Tod? Der Tod ist nicht das Ende. Man könnte jetzt sagen, puh, Glück gehabt. War doch nicht alles umsonst. Nein, kein Glück gehabt. Der Tod führt zu etwas viel Schlimmerem als die Sinnlosigkeit. Das ist die andere Ebene des Problems Tod. Das ist der Teufel. Der Teufel, der die Macht des Todes hat. Die Absicht des Teufels war von Anfang an, uns Menschen genau in diesem Problem zu fangen. Ja? Es war der Teufel, der überhaupt den Menschen in den Tod führte, indem er ihn durch die Sünde versuchte. Der Heidelberger Katechismus ist in diesen Fragen wunderbar präzise. Frage 6 des Heidelberger Katechismus fragt: Hat Gott denn den Menschen so böse und verkehrt geschaffen? Die Antwort ist, nein, Gott hat den Menschen gut und nach seinem Ebenbild erschaffen. Das bedeutet, wahrhaft gerecht und heilig, damit er Gott, seinen Schöpfer, recht erkenne, von Herzen liebe und in ewiger Seligkeit mit ihm lebe, ihn zu loben und zu preisen. Das ist der Sinn des Menschen, dazu wurde er geschaffen. Das ist das, was den Menschen wirklich glücklich macht. Das ist das, wozu es ihn gibt. Aber was hat jetzt der Teufel durch die Sünde und den Tod bewirkt? Wir Menschen sind dazu da, den Schöpfer zu erkennen, ihn von Herzen zu lieben und in ewiger Seligkeit mit ihm zu leben, ihn zu loben und ihn zu preisen. Zuallererst sind Menschen jetzt aber grundsätzlich zu sehr damit beschäftigt, am Leben zu bleiben, ihren Lebensunterhalt zu verdienen Häuser zu bauen oder sich einfach nur vom Tod abzulenken, um überhaupt jemals an Gott zu denken. Sie sind so mit sich selber vereinnahmt, dass sie selbst, wenn sie die Möglichkeit haben, an Gott zu denken, mit ihm zu leben, ihn zu loben, es nicht tun. Und drittens sterben sie dann. Das heißt, sie werden auf jeden Fall nicht in Ewigkeit mit Gott leben. Auf den Menschen wartet eine Ewigkeit ohne Gott. Das Gericht, die Hölle. Darum hat der Teufel die Macht des Todes. Ja? Denn er hat ja durch die Sünde effektiv verhindert, dass der Mensch jemals das tut, wozu er geschaffen wurde. Das wahrscheinlich Heftigste daran ist, es ist ja nicht mal der Teufel, der tötet, oder der Teufel, der verurteilt oder den Menschen in der Hölle hält. Gott selber. Gott selber muss die Menschen für ihre Ungerechtigkeit bestrafen. Was der Teufel also bewirkt, ist, dass Gott selber die Gemeinschaft zwischen Menschen und sich selbst aufgeben muss. Wegen seiner Gerechtigkeit, wegen seiner Heiligkeit. Der Teufel verführt, der Teufel klagt an und zieht damit die gesamte Menschheit in den Tod. Aber es ist Gott selber, der diesen Bruch zwischen den Menschen aufrechterhält. Aber ich sagte ja, Jesus musste Mensch werden, um uns vom Tod zu befreien. Und das ist das Verblüffende. Jesus musste Mensch werden. Denn Gott kann dieses Problem nicht einfach so lösen. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich habe gesagt, Gott kann den Menschen nicht vom Tod befreien. Denn wie wir gesehen haben, ist Gott der, der den Menschen mit dem Tod bestrafen muss. Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit kann die Sünde des Menschen nicht tolerieren oder ungestraft lassen. Um die Gemeinschaft wieder herzustellen, müsste sich jetzt entweder der Mensch ändern und gerecht werden, was er nicht kann. Oder Gott müsste sich ändern und über Ungerechtigkeit hinwegsehen, was Gott nicht kann. Gott kann den Menschen nicht einfach vom Tod befreien. Gott ist aber Mensch geworden. Jesus ist Mensch geworden. Er hat Fleisch und Blut angenommen. Er wurde sterblich. Und er stirbt. Er musste Mensch werden, damit er sterben kann. Schon die zweite Sache, die Gott nicht kann. Sterben. Und an diesem Punkt, an dem Jesus stirbt, geschehen einige atemberaubende Dinge. Erstens, die Macht des Teufels wird gebrochen. Die Macht des Teufels äußert sich ja so, dass Gott und Mensch aufgrund der Sünde nicht zusammenkommen können. Darum der Tod. Und diese Trennung ist sein großer Erfolg, sein großes Ziel. Durch die Verführung führt er den Menschen in die Sünde und durch die Todesfurcht hält er ihn in der Sünde. Und in Vers 15 heißt es, wie wir in Knechtschaft gehalten wurden. Der Mensch ist gefangen. Ja, wäre der Mensch frei, hätte er die Möglichkeit zu tun, wozu er geschaffen wurde, mit Gott zu leben. Aber der Teufel knechtet den Menschen, dass die Gemeinschaft mit Gott unmöglich ist. Trotzdem überwindet Gott diese Distanz, indem er Mensch wird. Und als Mensch hat er mit Menschen Gemeinschaft. Und jetzt stirbt er und hat jetzt quasi sogar im Tod mit dem Menschen Gemeinschaft. Das heißt, Jesus hat alleine durch sein Sterben die Macht des Teufels gebrochen. Das Zweite ist, Jesus war ja nicht nur Mensch, sondern er war auch Gott. Jesus hat nicht aufgehört, Gott zu sein, als er Mensch wurde, sondern er war beides zu 100%. Und weil er Gott war, wird er vom Tod auferweckt. Jesus stirbt, aber er lebt. Grundsätzlich würden wir sagen, wenn du stirbst und überlebst, dann bist du nicht wirklich gestorben. Jesus aber ist wirklich gestorben und er hat den Tod nicht nur überlebt, er hat den Tod besiegt. Jesus ist auferstanden. Jetzt kommt das Dritte. Hier geht es ja jetzt um uns. Wir waren die, die in Knechtschaft gehalten wurden. Er hat es schließlich getan, um uns aus der Knechtschaft des Todes zu helfen. Weil Jesus als Mensch starb und den Tod besiegt hat, haben alle Menschen die Möglichkeit, mit ihm den Tod zu überwinden. In Epheser 2, Vers 4 bis 6 lesen wir: Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen und mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Er hat uns mit dem Christus lebendig gemacht, die wir tot waren. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Jesus hat den Weg geschaffen, den Tod zu überwinden und Gemeinschaft mit Gott zu haben. Durch Jesus werden wir mit auferweckt. Es gibt nicht mehr nur zwei Optionen, die nicht funktionieren: Ablenkung oder Sicherheiten, falsche Sicherheiten. Nein, in Jesus können wir dem Tod begegnen und in Jesus können wir ihn überwinden. Wir müssen keine Angst haben, dass wenn wir hier sterben, alles vorbei ist, alles umsonst war. Wir können mit einer Perspektive auf die Ewigkeit leben. Wir können unserem Leben einen ewigen Wert geben. Darum musste Jesus Mensch werden, um uns vom Tod und vom Teufel zu retten. Jetzt haben wir ein großes Problem aber immer noch nicht gelöst. Denn wir erinnern uns, dass es nicht der Teufel ist, der uns verurteilt, sondern Gott selbst, der unsere Sünde bestraft. Und darum, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, musste Jesus Mensch werden, um uns vor Gott zu retten. Zweitens, um uns vor Gott zu retten. Schauen wir dazu auf Vers 17. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Er musste in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden. Wieder ein Ausdruck für: Jesus wurde Mensch. Genau wie wir. Genau wie du. Wisst ihr, was das bedeutet? Jesus war kein übernatürlicher Supermensch, dem alles leichter gefallen ist. Nein. Jesus war ein Mensch wie jeder andere. Jesus musste aufpassen, dass er sich nicht erkältet. Jesus musste auf seine Gesundheit achten. Jesus musste essen. Jesus musste trinken. Jesus war ein Mensch wie jeder andere, aber ohne Sünde. Ja, ich sagte vorhin, als ich von der Todesfurcht sprach, dass Menschen grundsätzlich zu sehr damit beschäftigt sind, am Leben zu bleiben, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, Häuser zu bauen oder sich einfach nur vom Tod abzulenken, um überhaupt an Gott zu denken. Und das ist auf gewisse Weise vollkommen verständlich. Seit dem Sündenfall ist unser Leben ein Kampf. Der Tod ist schrecklich. Und es ist nicht falsch, Angst vor dem Tod zu haben. Oft bleibt uns in dieser Welt gar nichts anderes übrig, als zu sündigen. Und mit unseren Fähigkeiten sind wir auch gar nicht in der Lage, nicht zu sündigen. Wir können unsere Sünde oft erklären. Wir haben Umstände, die uns dazu zwingen und in dieser Situation halten, in der wir sind. Ob es Prägung, Erziehung, Gewöhnung, Druck von außen, Schwäche von innen. Es sind Dinge, die wir erklären können. Es sind Dinge, gegen die wir nichts machen können. Wir fühlen uns hilflos. Wir können sie entschuldigen. Wir können sie erklären. Wir können sie aber niemals entschuldigen und niemals rechtfertigen. Doch genau das ist es jetzt, wie Jesus ein barmherziger Hohepriester für uns wurde. Jesus wurde uns in jeder Hinsicht ähnlich. Ja, ihm wurde zu warm, ihm wurde zu kalt. Er musste sogar arbeiten gehen und Häuser bauen. Jesus war vollkommen in dieser Welt als Mensch. Ihm begegneten die alltäglichen Dilemma genau wie uns. Er wurde müde, ja, er wurde sogar schwach. Und Jesus hatte sogar Todesfurcht. Wir haben es in der Lesung gehört. Ja, Jesus war so erschrocken und ängstlich vor dem Tod, dass er Gott gebeten hat, den ganzen Plan, wo er stirbt und unsere Rettung bewirkt, abzublasen. Jesus hat gebeten, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er wollte, die Angst forderte ihn auf, aufzugeben, wofür er gekommen ist. So groß war die Angst in Jesus. Aber Jesus ging trotzdem freiwillig in den Tod. Und das ist der Unterschied. Jesus kennt die Gründe und Ausreden, die wir haben. Er hat sie selber erlebt. Und so wurde er ein barmherziger Hohepriester für uns. Aber er blieb trotz allem ohne Sünde. Und das ist, wie er nicht nur der barmherzige Hohepriester ist, er ist auch der treue Hohepriester, den wir brauchen. Jesus musste Mensch werden, um genau als Mensch nicht zu sündigen. Ja, die Frage 16 des Heidelberger, wenn wir schon mal dabei sind, fragt, warum musste er ein wahrer und gerechter Mensch sein? Die Antwort ist, die Sünde wird vom Menschen begangen, darum verlangt Gottes Gerechtigkeit, dass ein Mensch für die Sünde bezahlt. Wer aber selbst ein Sünder ist, kann nicht für andere bezahlen. Schauen wir jetzt noch einmal auf Vers 17. Jesus wird also unser treuer und barmherziger Hohepriester in allem, was Gott betrifft. Das heißt, indem er als Mensch Gottes Gerechtigkeit erfüllt, um für unsere Schuld zu sühnen, indem er als gerechtes Opfer unsere Schuld bezahlt. Ich fasse noch einmal zusammen. Jesus musste Mensch werden, damit er sterben kann und so Tod und Teufel besiegt. Jesus musste Mensch werden, damit er für uns sterben kann, als ein gerechtes Opfer und so unsere Schuld vor Gott bezahlt. Jetzt, wo Tod und Sünde beseitigt sind, ist die Gemeinschaft mit Gott wieder möglich. Oder um es noch einmal mit dem Heidelberger zu sagen, wir können Gott, unseren Schöpfer, recht erkennen, von Herzen lieben, in ewiger Seligkeit mit ihm leben, ihn zu loben und zu preisen. Ich habe vorhin ein paar Dinge genannt, die Gott nicht kann. Über Ungerechtigkeit hinwegsehen. Einfach mit uns Gemeinschaft haben. Und sterben. Diese Dinge kann Gott nicht. Und trotzdem hat Gott irgendwie diese Dinge getan, als er Mensch wurde. Jesus hatte mit Menschen, deren Schuld noch nicht bezahlt war, Gemeinschaft. Und er starb. Gott kann es also doch. Er hat einen Weg gefunden. Er hat den Weg gesehen, genutzt, ohne sein eigenes Wesen zu verraten. Vers 16 gibt uns eine sehr interessante Perspektive auf Gottes Handeln. Da steht, denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Und das ist ein interessanter Einwand. Die Engel sind gerecht. Die Engel sind ewig. Gott hätte diese Dinge, die er als Mensch getan hat, die für ihn eigentlich unmöglich sind, nicht möglich machen müssen. Er hätte auch einfach mit den Engeln Gemeinschaft haben können. Gott wollte aber die Menschen. Gott wollte sein Volk. Also schafft er den Weg. Er verrät sein Wesen nicht. Nein, er opfert sich selbst. Das ist es, was wir Gnade nennen. Ich glaube, es ist wichtig, dass ich eines an dieser Stelle klarstelle nochmal. Jesus' Menschwerdung hat all das möglich gemacht. Jesus musste Mensch werden. Es war notwendig, dass Jesus 100% Mensch wird. Aber nochmal, es war nur möglich, weil Jesus 100% Gott blieb. Wir dürfen die beiden nicht gegeneinander ausspielen. Aber heute lernen wir, warum es wichtig war, dass er vollkommen Mensch wurde. Jesus musste nämlich Mensch werden. Erstens, um uns vom Tod zu befreien. Zweitens, um uns vor Gott zu retten. Und jetzt befinden wir uns in einer interessanten Situation. Der Tod ist kein Problem mehr. Und unsere Sünde auch nicht. Hat Jesus geklärt. Und wir haben festgestellt, dass uns jetzt theoretisch nichts mehr von Gott trennt. Ja, wir können theoretisch wir können theoretisch unser Leben zur Ehre Gottes leben und so schon in diesem kurzen Leben etwas tun, was ewig zählt. Aber wir kriegen es ja trotzdem nicht hin. Wir verlieren uns in den Dingen des normalen Lebens. Wir sind oft zu sehr damit beschäftigt, am Leben zu bleiben, unseren Lebensunterhalt zu verdienen, vielleicht Häuser zu bauen oder uns einfach nur abzulenken, um überhaupt an Gott zu denken. Auch wir. Und dann sind wir oft zu sehr von uns selbst zu vereinnahmt, dass wir, wenn wir die Möglichkeit haben, mit Gott zu leben, ihn zu loben, es nicht tun. Sicherheit, Glück und Sinn suchen wir darum oft genug irgendwo, aber nicht bei Gott. Und das ist die Versuchung. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Jesus musste Mensch werden, um uns in der Versuchung, in jeder Versuchung zu helfen. Drittens, um in jeder Versuchung zu helfen. Was macht die Versuchung? Die Versuchung erklärt uns, dass wir jetzt diese eine Sache dringend tun müssen. Dass wir sie wirklich brauchen. Oder dass sie einfach wirklich schön wäre. Sie verdreht unsere Prioritäten. Ja, sie verändert unser Denken und unser Handeln. Als Menschen von Fleisch und Blut gibt es viele Dinge, die wir brauchen. Und Gott hat uns sogar ein Auge für Schönheit gegeben und einen Mund für Genuss, ein Gaumen, meine ich. Und die sollen auch genutzt werden. Die Versuchung schafft es, uns diese Dinge jetzt aber so wichtig werden zu lassen, ja, dass wir uns so in dem Finden und Erfüllen von solchen Sachen verlieren, dass wir sie absolut nicht verlieren wollen. Und wenn wir etwas absolut nicht verlieren wollen, was kommt für uns dann nicht mehr in Frage? Sterben. Weil dann verlieren wir es alles mit Sicherheit. Und wo sind wir dann wieder? In der Todesfurcht. Die Versuchung schafft es also immer wieder, uns in die Sünde und in die Todesfurcht zurückzuziehen. Von der wir doch von beiden befreit wurden. Und wir vergessen gleichzeitig, dass nach dem Sterben die Auferstehung, die vollkommene Gemeinschaft mit Gott und eine vollkommene und neue Schöpfung wartet, ohne Sünde und ohne Tod, die wirklich ewig uns gehört, wo wir wirklich nichts mehr verlieren. Es ergibt keinen Sinn, dass wir das vergessen, weil das ist eigentlich ein Versprechen, das viel größer ist, als dass man es vergessen könnte. Aber das ist die Veränderung in unserem Denken, die Versuchung immer wieder in uns bewirkt. Sie verdreht unsere Prioritäten. Wie also hilft Jesus uns jetzt in der Versuchung? Dafür schauen wir auf Vers 18. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Jesus musste Mensch werden, damit er selbst in allem versucht wird, sodass er uns in jeder Versuchung helfen kann. Und hier schließt sich der Kreis der Predigt. Wir sind wieder bei der Einleitung, erinnert ihr euch? Wie mein Vater versucht, mir zu helfen und wie ich die Hilfe nicht annehmen kann, weil ich nicht glaube, dass er mich versteht. Uns kann nur jemand helfen, der unsere Situation versteht. Und in vielen Dingen bedeutet das, dass er sie selbst erlebt haben muss. Jesus hat deine Situation erlebt. Was dich heute Morgen beschäftigt, als du hergefahren bist, oder was vielleicht deinen Morgen sogar stressig gemacht hat. Jesus hat es erlebt. Womit hast du diese Woche gekämpft? Worin bist du gescheitert? Jesus versteht dich. Wovor hast du Angst? Was bedrückt dich? Jesus hat es erlebt. Er kennt dein tägliches Mühen. Er kennt deine Todesfurcht. Tatsächlich kennt niemand diesen Kampf so gut wie Jesus. Jesus hat den Tod tatsächlich durchlebt. Er kennt auch jede einzelne Versuchung, die uns begegnet. Jetzt könnte man sagen, wie soll das denn gehen? Jesus hat ja vor 2000 Jahren gelebt. Die Versuchungen damals waren doch ganz andere als heute. Ja und nein. Ja. Die sichtbare Gestaltung der Versuchung hat sich definitiv geändert. Ja, wahrscheinlich hatte damals niemand das Verlangen, eine weitere Netflix-Serie an einem Abend zu bingen. Bingen, das bedeutet, dass man anfängt, eine Serie zu gucken. Ja, vielleicht sah die interessant aus, die erste Folge war schön und ihr endet auf einem Cliffhanger. Und jetzt musst du die nächste Folge gucken. Aber jede Folge endet auf diesem, einem anderen Cliffhanger und es wird immer spannender und es steigert sich zu. Und auf einmal ist es 2 Uhr morgens, mittags, abends. Und du hast immer noch nicht aufgehört, diese Serie zu gucken. Das ist Bingen. Gibt es in unterschiedlich starken Formen. Es ist im Grunde eine Serie einfach am Stück durchzuschauen. Man kann alles bingen. Dokumentation, Zeitungsartikel, sogar Reformatio-Podcasts. Ich glaube, dass die Versuchung des Bingens gab es damals nicht. Aber das darunter liegende Verlangen gab es schon damals. Was ist die Versuchung beim Bingen? Oder was ist die Sünde, zu der es uns verleitet? Es gibt verschiedene. Zeitverschwendung, Götzendienst, Selbstbestimmung, Ablenkung, Bequemlichkeit, einfach nicht das machen müssen, was jetzt unangenehm wäre. Die größere Versuchung ist in der Regel, etwas nicht zu tun, als dass die Versuchung uns dazu bringt, etwas zu tun. Oft hält die Versuchung uns mehr davon ab, das Richtige zu tun, als dass sie uns dazu bringt, das Falsche zu tun. Was auch immer die unterliegende Motivation ist, das gab es schon damals. Aber jetzt können wir sagen, aber den spezifischen Druck, den wir verspüren, wenn ich unbedingt diese Netflix-Serie gucken will, das kann Jesus niemals erlebt haben. Ja, zum Beispiel, alle reden über diese Serie, also muss ich sie gucken. Oder, der Cliffhanger war viel zu spannend, jetzt muss ich weiter gucken. Das Marketing reizt mich perfekt aus. Sie wartet einfach frei verfügbar vor mir, auf meinem Computer, jeden Moment will sie geguckt werden, direkt vor mir. Und ich kann mich nicht zurückhalten. Ich müsste eigentlich etwas über was anderes nachdenken, ich müsste eigentlich was anderes machen. Das ist ziemlich nervig oder unangenehm, lieber Serie gucken. Ich habe auch mal eine Pause verdient. Das hat Jesus doch so nicht erlebt. Aber wenn wir so denken, täuschen wir uns. Wir denken zu mächtig von unserer eigenen Versuchung. Stellt euch vor, Jesus wurde versucht, hat aber niemals gesündigt. Nicht mal in den Gedanken. Die Versuchung hört ja bei uns nach dem einen Versuch, die Versuchung hört nicht nach einem Versuch auf. Ja? Die schwellt ja in der Regel an. Doch unser Verlangen wird immer größer, bis wir endlich nachgeben. Das heißt, die Versuchung hört auf, wenn wir nachgegeben haben. Jesus hat niemals nachgegeben. Das heißt, die Versuchung konnte in uns endlich hier anschwellen. Jesus wurde auf eine Weise versucht und blieb über einen Punkt hinaus treu, den wir uns gar nicht vorstellen können. Jesus war 40 Tage in der Wüste, ohne Essen. Er hätte in jedem Moment die Möglichkeit gehabt, die Steine in Brot zu verwandeln. Und ich sag euch, das Marketing der Steine war deutlich besser als das jeder Serie, weil es in seinen Körper eingebaut war. Jesus hatte Hunger, 40 Tage hat er nichts gegessen. In einer heißen und trockenen und steinigen Wüste, vollkommen einsam. Nichts, was ihn von seinem Hunger ablenkt. Wie eine Netflix-Serie, jederzeit verfügbar, wartete das Essen auf ihn. Aber Jesus hat nicht einmal in Gedanken gesündigt. Auch nur leicht nachgegeben. Jesus hat den Punkt, an dem du erlegst, an dem du deiner Versuchung erliegst, er erlebt. Und deswegen ist er der barmherzige Hohepriester. Er kann genau verstehen, welchen Druck das auf dich ausgeübt hat. Und da ist wirklich nichts ausgeschlossen. Von Drogen bis zu sexueller Versuchung oder einfach nur einen frustrierten Kommentar über einen nervigen Menschen abgegeben. Denken wir nicht, unser Kampf ist größer als das Leiden von Jesus Christus. Und der Punkt ist nicht, Jesus ist so viel besser als du und du schaffst es nicht mal an diesem Punkt treu zu bleiben. Jesus ist besser als du. Nein, der Punkt ist, Jesus weiß genau, wie unmöglich es für dich ist, an diesem Punkt treu zu bleiben. Jesus ist barmherzig. Er versteht den Kampf. Wir brauchen jemanden, der uns versteht, damit er uns helfen kann. Wir haben so jemanden in Jesus. Wie hilft er uns jetzt? Wie hilft er uns denn jetzt? Jesus regiert diese Welt. Ja, er sitzt jetzt zur Rechten des Thrones. Er hat alle Macht. Alles steht unter seiner Herrschaft. Alles ist in seiner Kontrolle. Auch die Versuchung. Viele von euch kennen ja meinen Vater. Und viele von euch wissen, was mein Vater für ein weiser Mann ist. Trotzdem hatte er wahrscheinlich keine Möglichkeit zu verstehen, wie ich mich damals gefühlt habe und welcher nächste Schritt für mich hilfreich gewesen wäre. Jesus weiß genau das, was du jetzt als nächstes brauchst. Mein Vater konnte mir nur bis zu einem gewissen Punkt helfen. Er konnte vielleicht Rat geben, aber vor allem musste er hoffen, dass ich auf seinen Rat höre. Er hatte nicht die Macht, mir in der Situation zu helfen und sogar mein Herz zu verändern. Jesus hat diese Macht. Jesus hat diese Macht. Die Versuchung steht unter seiner Herrschaft. Er kann die Situation ändern, in der du bist. Ja, er verheißt dir sogar, dass keine Versuchung so stark sein wird, dass du nicht bestehen kannst. Aber jetzt kommt der wichtigere Teil. Jesus lebt durch seinen Heiligen Geist in dir. Er kann nicht nur die Situation verändern, er kann dich verändern. Jesus hat die Macht, dir zu helfen. Bete oder schreie zu Jesus, dass er dir hilft. Egal wie groß, egal wie klein, egal wie überflüssig diese Versuchung ist. Egal wie würdig oder wie unwürdig du dich fühlst, egal wie fähig oder unfähig, schreie zu Jesus, dass er dir aus der Versuchung hilft. Denn erinnert euch, wie sind wir dem Tod entkommen? Wie sind wir unserer Schuld entkommen? Allein durch Jesus. Und genau so entkommen wir der Versuchung allein durch Jesus. Die Versuchung ist die Möglichkeit, wie wir das Evangelium in unserem Leben erleben. Allein durch Jesus sind wir gerettet. Der Kampf gegen die Versuchung dient dazu, dass wir Jesus, unseren Retter, recht erkennen, ihn von Herzen lieben und in Seligkeit durch ihn leben, ihn zu loben und zu preisen. Mit nichts können wir ihn mehr loben und mehr preisen, als damit, dass Jesus für uns das wird, was er wirklich ist. Unser Retter und unsere einzige Hilfe in allen Dingen. Jesus befreit uns vom Tod. Jesus versöhnt uns mit Gott. Jesus hilft uns in jeder Versuchung. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er dir helfen, wenn du versucht wirst. Amen.